die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens.
Hallo und herzlich willkommen bei dem HRM-Hacks-Podcast live von der Retention Pro in Wiesbaden. Mein Name ist Jörg Lemp und ich bin heute die Vertretung von Alexander Petsch. Und es ergab sich draußen vor der Tür eine unfassbar tolle Gelegenheit, nämlich Markus Reif in die Podcast-Lounge zu ziehen, der sich bereit erklärt hat, ein Interview zu geben. Heute geht es, also wer ist Markus Reif? Da wird er gleich mehr dazu sagen, als ich dazu kann. Aber er ist Top-Personalleiter im Beratungs- und Bankenumfeld. Und wir haben heute das Thema Unzulänglichkeiten im Recruiting. Fangen wir mal vorne an. Lieber Markus, stell dich doch mal vor, wer bist du, was machst du und warum bist du denn kompetent in dem, was wir hier gerade besprechen wollen?
Jörg, vielen Dank, dass ich da sein darf. Also ob ich kompetent bin, das werden wir rausfinden. Ich bin seit vielen, vielen Jahren im Recruiting und in der Personalleitung unterwegs, bei großen Beratungen und großen Banken. Und bin Beirat im QEB, das ist der Bundesverband für Recruiting, Employer Branding und Personal Marketing. Quality Employer Branding heißt QEB. Und hoste dort auch die Podcast-Serie und beschäftige mich eigentlich mein ganzes Leben lang schon mit der Frage, welche Fehler und Unzulänglichkeiten haben wir denn in dem Personalauswahlprozess? Und es ist schön, dass wir die Gelegenheit haben, Jörg, heute zusammen mal darüber zu sprechen.
Das ist schön. Du hast in dem ganz kurzen Briefing hast du das erste Stichwort gesagt, wo ich denke, guck, das ist ja beim Auswahlprozess ganz seltsam, dass wir mit der Kündigung anfangen. Das ist ja eigentlich der letzte Punkt sozusagen.
Ja.
Aber schieß mal los.
Also ich sehe, dass wir einen großen Mangel haben an validen Prozessen. Und ein valider Prozess in der Personalabteilung ist mit Sicherheit das strategische Talentmanagement. Also welche Fähigkeiten und welche Ressourcen brauche ich eigentlich in meiner Langfristplanung? Und die Personaler werden sehr oft von der Fluktuation überrascht. So, Fluktuation ist eigentlich nichts Überraschendes, weil die kann ich messen, die kann ich beobachten. Ich kann sogar schlechte Führungskräfte messen, indem ich mir anschaue, wie ist die Mitarbeiterzufriedenheit, wie ist der Krankenstand und wie ist die Fluktuation in einem einzelnen Team. Schon erkenne ich Führungskräfte, die Unterstützung brauchen, weil sie eben nicht so führen, dass Mitarbeiter eine Bindung entwickeln, sondern sie gehen. So. Und das, was in den Unternehmen passiert, ist im Grunde, jemand kommt zu seinem Vorgesetzten und sagt, ich möchte gerne kündigen und legt ihm dann das Kündigungsschreiben hin und der Vorgesetzte ist erstmal überrascht, weil die Kündigung konnte man ja nicht sehen. Also Fun Fact, man kann es sehen. Mhm. Und sagt dann, ja warum denn? Und am Ende kommt irgendwas raus mit, ja ich gehe zum Unternehmen, da ist mein Team größer, ich bekomme ein MacBook und ich verdiene mehr Geld. So, und für die Führungskraft ist es natürlich die beste Entschuldigung, ins Unternehmen reinzugehen und zu seiner eigenen Führungskraft und zu sagen, da hat schon wieder jemand wegen Geld gekündigt. Und dann kommt diese Führungskraft zur Personalabteilung und sagt, die Gehälter passen nicht, da hat schon wieder jemand wegen Geld gekündigt. So, und die Frage, die ich dann in solchen Situationen stelle, ist, wann in deiner Erfahrung, in deinem Leben kam jemals ein Arbeitsvertrag, ohne dass vorher Gespräche geführt wurden, einfach so in deinen Briefkasten? Nie. Also, wann ist der Zeitpunkt, wo jemand bei einem Anruf eines Headhunters sagt, klar habe ich Zeit? Wann ist jemand zu Hause abends eine Stunde beschäftigt, seinen Lebenslauf zu aktualisieren? Dieser Zeitpunkt ist der Beginn der inneren Kündigung. Und dieser Termin ist maßgeblich getrieben durch schlechte Führungsleistungen. Also Führungskräfte, die ihre Führungsleistung in der Form nicht nachkommen und jemanden so sehr verbrellen und verärgern, dass er sagt, jetzt suche ich mir was anderes.
Das ist total spannend, dass du das, also dass wir das von der Seite aufziehen. Das fährt, ich glaube, ich habe vor 2 Jahren eine Gallup-Studie gelesen. Mhm. Was ist eigentlich der Hauptgrund für Kündigungen? Und am Ende ist es der Vorgesetzte, der direkte Vorgesetzte und ganz oft da das Benehmen und der Umgang untereinander. Also weder über Fach noch über Geld noch über Urlaub
ist. Alltagssituation.
Ne? Und das fand ich total spannend. Und das deckt ja genau das, was du sagst. Es gibt einen vorgeschobenen Grund, wo man sagt, so, ja, ich muss ja jetzt was sagen. Und ich zum Schluss sage ich nicht, ich gehe wegen dir, weil ich dich nicht mag oder weil wir nicht zusammenpassen, sondern das Geld und das Auto ist ja immer. Das sind ja die leichtesten Dinge dann.
Genau, und ich kann halt mich auch exkulpieren vor der Situation, dass jemand meinetwegen gegangen ist oder meinetwegen die Kündigung ausspricht. So, und deswegen ist es immer ein gern genommener Grund. Am Ende ist er vielleicht sogar richtig, wenn man die Beobachtung auf dieser Ebene lässt. Aber wenn man intellektuell versucht, das tiefer zu verstehen, also das Problem zu entmanteln, dann merkt man eigentlich, dass das überhaupt nicht der Grund sein kann, weil niemand bekommt einen Arbeitsvertrag zugeschickt, in dem dann 10% mehr Gehalt drinstehen.
Was, hast du einen Tipp für, wie man ein Frühwarnsystem aufbauen kann? Also besser zuhören, aufmerksamer sein? Also wo sagst du, dass man das vermeiden könnte?
Also in den üblichen Unternehmen, in denen ich unterwegs war, waren die Kündigungsfristen immer 6 Wochen zum Quartalsende. Es mag da Unterschiede geben, dass man zum Monatsende geht und so weiter. Aber zumindest wusste man, dass in den geraden Monaten zur Monatsmitte ein Eingang der Kündigungen ansteht und die meistens geballt, weil die Leute kündigen nicht dann, wenn sie unterschreiben, sondern in der Regel kurz vor der Kündigungsfrist. Und dann hatte man diese Rotation raus aus dem Unternehmen zum Ende des Quartals und die Vorgesetzten, die dann sagen, ja, es ist Beginn des neuen Quartals und hier ist eine Stelle unbesetzt, meine ganze Planung kann nicht mehr funktionieren. Das ist ja auch eine Ausrede, wegen mangelnder Vorbereitung. So, und diese Dinge kann ich versuchen natürlich ein bisschen stärker zu begleiten. Also zum einen kann ich kann Fluktuationen vorhersehen. Also ich schaue mir an, wie sind die Krankenstände in verschiedenen Teams, wie ist eine kurzfristige Absage auf Trainings in den verschiedenen Teams, welche Mitarbeiterzufriedenheit habe ich in der jährlichen Mitarbeiterbefragung und wie hoch sind die Fluktuationsraten im Vergleich zu anderen Teams. Und zwar nicht in dem Sektor Finance als Beispiel, sondern in allen, ob das jetzt Marktseite oder Marktfolgeseite ist, Front Office, Back Office. Ich kann überall diese verschiedenen Raten vergleichen. Natürlich ist jemand, der im Sales draußen arbeitet, mit einer anderen Fluktuationsrate zu messen als jemand, der innen arbeitet im Bereich Finance, Marketing, HR oder sonst wo. Völlig logisch. Aber trotzdem kann ich Dinge vergleichen und ich kann die Spitzen kann ich sehen. Und diese Spitze ist die Fluktuation in den nächsten Quartalen. Und wenn ich dort frühzeitig reingehe, auch als Top-Führungskraft und sage, ich merke, dass in diesem Team Dinge nicht ordentlich sind, lasst mich teilhaben an euren Sorgen. Lasst uns mal drüber reden. Und schon kann ich die Fluktuation etwas nach unten bringen, indem ich einfach sage, okay, wir merken, dass hier was nicht stimmt. Und diese Triangel, die du angesprochen hast, Jörg, aus Mitarbeiter kommen wegen Employer Branding, sie bleiben wegen der Jobinhalte und der Kollegen, aber sie verlassen ihre Führungskräfte. Das ist eigentlich die Erkenntnis, die jeder Personaler nach wenigen Monaten verinnerlicht hat. Und genau dort muss ich anfangen.
Ist natürlich manchmal ein harter Blick auf die Realität, die man da braucht.
Ja, aber wir müssen ja auch aus diesem Hochglanz-Bullshit rauskommen, den wir fabrizieren. Gerade in der Personalabteilung ist es wichtig, dass ich die Dinge ernst nehme und versuche, so tief auf das Problem zu gehen, damit ich es verstehe. So, und wenn es mir aber ausreicht, aus der Distanz drauf zu gucken, da ist halt ein Verkehrsunfall, dann machen wir halt Verkehrsunfallmeldung. Ich muss verstehen, was ist eigentlich der Grund dafür? So. Und eine Fluktuation ist am Ende wahrscheinlich auch sowas wie ein Verkehrsunfall.
Jetzt sagen wir, also in der Zukunft wollen wir natürlich viel aufmerksamer werden und weniger Kündigungen haben, aber wir müssen jetzt trotzdem Stellen besetzen. Was ist dann der nächste Schritt nach der Analyse der Kündigung?
Also wir können ja einfach den Prozess fortschreiben. Also jemand hat gekündigt und die Führungskraft geht zu der eigenen Führungskraft und dann zur Personalabteilung und sagt, hat jemand gekündigt. Sieh zu, dass da noch eine Übergabe stattfinden kann, wenn die Nachbesetzung rekrutiert wurde. So, jemand, der 6 Wochen Kündigungsfrist zum Quartalsende hat, hat ja mehrere Wochen vorher Gespräche geführt. Also irgendein anderer Arbeitgeber hat einen Headhunter eingeschaltet, eine Stellenanzeige geschaltet, hat jemanden durch Active Sourcing selbst angesprochen und dann begann ein Prozess aus Lebenslauf aktualisieren, Motivationsschreiben, hinschicken, Eignungsdiagnostik, Telefoninterview, physisches Interview, vielleicht noch ein physisches Interview. Irgendwann gab es ein Vertragsangebot, man hat dann hoch und runter verhandelt und am Ende hat man gesagt, okay, Deal, das machen wir. Und das dauert halt eine gewisse Zeit. Also schnelle Unternehmen brauchen dafür irgendwas zwischen 24 und 28 Tage. Das ist die Time to Hire. Und Time to Join ist deutlich länger. Also jemand, der 8 Jahre plus Berufserfahrung hat, braucht ungefähr 220 Tage für den Arbeitgeberwechsel. Weil ich eben die 6 Wochen Kündigungsfrist zum Quartalsende habe und davor eben Wochen vergehen, bis ich einen Arbeitsvertrag ausgehandelt habe. So, und diese Zeit kann ich natürlich nicht beschleunigen, wenn die Fluktuation bei mir entsteht. Aber Führungskräfte verlangen genau das von den Recruitern. Und dann kommt diese pauschale Abwertung der Recruiter. Recruiter ist die sind komplett schlecht. Unser Recruiting funktioniert nicht. Die sind zu langsam, die haben keine Ahnung vom Geschäft, die verstehen mich nicht und die schleppen Profile an, die nicht passen. So, oh Wunder, demografischer Wandel, Änderungen in den Generationen mit Technologieorientierung und Offenheit und Wertewandel der Generationen. Also natürlich ist nicht jetzt jeder ubiquitär auf dem Markt verfügbar. Und genau in diese Schematik müssen wir reingehen. Also was passiert? Personalabteilung sagt, okay, ich habe verstanden, da hat jemand gekündigt. Dann schicke ich dir mal die alte Stellenbeschreibung und du guckst mal drüber, ob das noch stimmt. So, und die Führungskraft hat natürlich niemals die Aufmerksamkeit, um diese Stellenbeschreibung realistisch zu formulieren, sondern es ist zusammengeschriebene Überbegriffe. Also es ist nicht konkret geschrieben, welche Kompetenz soll die Person mitbringen, welche Soft Skills, welche Hard Skills. Das ist einfach nur eine Beschreibung der Tätigkeit, die zu erledigen ist. Und das ist der erste Fehler, die erste Unzulänglichkeit, die wir beobachten können. Auf Basis dieser unzulänglichen internen Stellenbeschreibung wird eine Stellenanzeige geschrieben, die natürlich auf der Basis intellektuell genauso unzulänglich ist wie die Stellenbeschreibung. Und mit dem Ding gehen wir dann auf die Online-Stellenmärkte und vielleicht nutzen wir auch externe Personalagenturen oder Personalberatungen dafür. Und die suchen dann genau die Leute, die sie dort in dieser Beschreibung finden. So, und ich wage mal die Prognose, wenn ich eine Stellenanzeige schalte und möchte von den 100 besten SAP-Beratern als Beispiel Bewerbungen generieren, werden sich 0 davon bewerben. Warum? Weil die nicht aktiv auf der Suche sind. Die sind vielleicht latent suchend. Also muss ich die Fähigkeit haben, Active Sourcing zu betreiben, aktiv auf Menschen zuzugehen und die zu begeistern, mit mir in einen Dialog einzutreten, warum sie den Arbeitgeber wechseln sollten. Und dafür sind wir überhaupt nicht ausgestattet. Also es gibt ganz wenige Recruiter, die wirklich spezialisiert sind, kommunikativ offen sind und Menschen catchen können. Nächste Unzulänglichkeit.
Also was ich spannend finde, ist, wenn man ja sagt, dass man geht wegen dem Vorgesetzten und dann eine technische Stellenbeschreibung hat, wo drin steht, ne, du musst schreiben, lesen können und rechnen können, dann da fehlt einfach der Faktor, wie passt man zusammen? Also wen ist eigentlich denjenigen, den wir noch in dem Team suchen? Brauchen wir noch jemanden, der ganz genau hinguckt, der Controller im Team wird? Brauchen wir jemanden, der kreativ ist und nachdenkt und mal auch was anderes ausprobieren will? Und das kenne ich in Stellenbeschreibungen auch eher selten, sondern da stehen halt tatsächlich einfach nur die Tätigkeiten drin, dass man weiß, was man machen soll. Aber auf der anderen Seite, die Tätigkeit eines Buchhalters aufzuschreiben, das müsste man ja einmal tun und dann für alle Unternehmen nie wieder, weil die immer dieselben sind.
Ja, mir geht es halt tatsächlich nicht um die Tätigkeit. Mir geht es darum, wenn ich, wir können es einfach mal auf den Punkt bringen. Der Punkt ist, wir haben Auswahlmechanismen für Pre-Screening von Bewerbern, die sehr intelligenzlastig sind. Also es sind, wenn wir Eignungsdiagnostik nutzen, das ist meistens IQ-basiert. Aber wenn wir uns von Menschen trennen, oder wenn wir die Leistung von unseren Mitarbeitern bewerten, dann ist das immer EQ-orientiert. Also wir bewerten emotionale Intelligenz. Und diese Biografie- und Notenorientierung in der Personalauswahl, und zwar von Pre-Screening bis hin zur Einladung zum Interview und zur Bewertung der Interviews, ist sehr Hardskill-orientiert. Aber Performance im Unternehmen und das Potenzial, Mitarbeiter zu befördern und weiterzuentwickeln, ist immer Softskill-orientiert. Und ich habe es bis heute nicht verstanden, warum Unternehmen nach Kriterien Personal auswählen, aber wenn die Mitarbeiter da sind, den ganzen Retention-Bereich und Entwicklungsbereich mit ganz anderen Kriterien machen. Also warum fangen wir nicht schon an, bei der Stellen-B-Schreibung zu beschreiben, welche Soft Skills sind nötig, um hier erfolgreich zu sein?
Absolut.
So, und das ist die Unzulänglichkeit, die über allem steht. Also wir haben einfach einen dysfunktionalen Personalauswahlprozess.
Okay, jetzt haben wir die Stellenbeschreibung neu überarbeitet, haben auch die Soft Skills mit reingemacht.
Und ein Kompetenzmodell.
Und wir haben halt gesagt, okay, was suchen wir eigentlich auf der menschlichen Ebene und der fachlichen Ebene, also beide Felder. Dann sagtest du eben schon, gabst du das Stichwort, dann entsteht natürlich auch logischerweise eine Stellenanzeige. Ich habe ja mit Alexander Pitsch so das ein oder andere zum Thema Stellenanzeige schon gemacht. Und wir haben so oft schon über den Horror der Stellenanzeige gesprochen und über den Friedhof der Textbausteine, die immer hin und her kopiert worden sind. Sag mal was dazu. Also ich kenne nur wenige gute Beispiele, sagen wir es mal so.
Nee, Stellenanzeigen sind ein Relikt aus den 70er Jahren und wir haben es nicht verändert, sondern wir haben es einfach ins Internet übertragen. Also dieser ganze Mechanismus von, ich schreibe auf, was ich suche, und wir haben festgestellt, dass das, was wir suchen, eigentlich nicht das ist, was wir wirklich suchen. Und dann habe ich eine Stellenanzeige, die inhaltlich eigentlich eher das ungewollte Geschäft versucht zu verhindern. Also die Bewerber, die kommen, die sagen, ah ja, ich bringe zwar 50% der angeforderten Fähigkeiten nicht mit, aber das kann ich ja lernen. So, Recruiter werden immer ein Plädoyer dafür singen, hire for character, train for skills. Hm. Und Unternehmen verstehen das aber nicht, weil wir ersetzen auch, das ist so eine Ersatzhandlung, wir ersetzen eignungsdiagnostisch durch bauchgefühlisch. Und dann setzt sich ein Hiring-Manager rein. Ich habe hunderte von Menschen erlebt, die gesagt haben, mir brauchst du nichts zu erzählen, Potenzial erkenne ich in 2 Minuten. Wo ich als Recruiter dann schon denke, nein, das Einzige, was du in 2 Minuten erkennst, ist Sympathie und Antipathie, aber nichts anderes. So, aber wenn du tatsächlich einen Menschen beurteilen möchtest, welche Leistung er im beruflichen Kontext bei dir auf dieser Rolle erfüllt, dann ist Bauchgefühl halt überhaupt kein Ratgeber. Also ist völlig falsch. Dann kannst du einfacher würfeln. Also wenn ich einen Würfel werfe, der hat 6 Seiten, sind 16,67% Wahrscheinlichkeit, dass ich richtig liege. Und wenn ich ein unstrukturiertes Bewerberinterview habe, wo Bauchgefühl vorherrschend ist, habe ich 14,3 Punkte Validität. Das heißt, würfeln ist akkurater als das, was wir in den Unternehmen heute erleben.
Das ist ja also total spannend. Gibt es Tipps, wo du sagst, was sind denn einfache Dinge, die man bei einer Stellenanzeige umbauen kann, weil ich glaube, dass eine ganze Menge Recruiter jetzt nicht alles umschreiben werden, aber kann man sagen, okay, eine catchy Headline ist das, was schon hilft, das Gehalt mit reinschreiben, was in anderen europäischen Ländern schon Standard ist, was hier immer noch die totale Seltenheit ist, zumindest ist eine Range, aber wie stehst du dazu bei der Stellenanzeige?
Ja, gut, alle populären Stellenmärkte haben momentan eine Range des Gehalts und die trifft in der Regel nie zu. Also das ist so meine Erfahrung. Man kann die Stellenanzeige als Ganzes versuchen, deutlich besser zu machen. Also wenn ich auf den Veranstaltungen vom Queb bin, dann habe ich immer mein Bonmot, dass die jungen Kolleginnen und Kollegen, die auf unsere Veranstaltungen kommen, dann immer ganz stolz sind, wenn sie dem Vorstand über ihre Eye-Tracking-Studie, wie Stellenanzeigen gelesen werden, berichten können. Und ich denke am Ende, es gibt nichts Höheres, was irrelevant ist als das. Sondern ich muss versuchen, die Stellenanzeige für den Kandidaten zu formulieren. Also der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Das bedeutet, wenn du dir Stellenanzeigen von den großen deutschen Banken anschaust in Frankfurt, und da gibt es etliche, dann steht da in der Regel immer hohe analytische Kompetenz. So, wo in dieser Rolle, die zu besetzen ist, ist diese hohe analytische Kompetenz ein Differenzierungsfaktor? Der Differenzierungsfaktor ist Integrität. Weil ich eben durch Anti-Money-Laundering, durch Compliance- und Risk-Management-Vorgaben gezwungen bin, nach Integrität auszuwählen. Und Integrität ist eine der Skills, die wir überhaupt nicht abprüfen, sondern wir schauen immer auf Analysekompetenz. Das mag nicht falsch sein, aber es ist nicht vollständig. So, und wenn ich anfange, eine Stellenanzeige zu schreiben, sie zeichnen sich aus durch eine hohe Integrität, die ihnen auch wichtiger ist als das Vermeiden eines Konflikts. Dann sind sie bei uns an der richtigen Stelle. So, hast du so eine Stellenanzeige mal gelesen? Nee. Aber wenn wir anfangen, genau das zu schreiben, was wir eigentlich suchen, dann fallen wir schon dadurch auf, dass das kein anderer macht. Und wenn ich wirklich beschreibe, wen suche ich denn eigentlich? Aber wenn ich bei dieser unzulänglichen Stellenbeschreibung bleibe und schreibe halt hin, was ein Buchhalter machen muss, dann braucht Excel-Kenntnisse und Buchhaltungssoftware und muss irgendwie mit SAP klarkommen oder mit welchem FI-System auch immer. Aber am Ende der Reise, das ist keine vernünftige Stellenanzeige.
Ich finde es auch immer spannend, dass wenn es ja spezifische Fachkräftejobs sind und du dann nochmal aufzählst, was die alles machen sollen, und dann denke ich mir, verdammt, also wenn ich dem Bewerbenden erklären muss, was seine normale Tätigkeiten in der Stelle sind, dann ist das ja schon falsch. Also ich muss ja eigentlich die anderen Dinge erklären, also was passt zu mir als Unternehmen, was ist das, was ich erwarte. Ich habe eine Stellenanzeige mal von einem medizintechnischen Unternehmen gelesen, der hat oben in die Headline reingeschrieben, wir suchen Mitarbeiter, die Humor abkönnen und ihre angefangenen Arbeiten zu Ende machen. zu Ende bringen. So war die Formulierung. Da habe ich gesagt, das ist ja interessant. Den habe ich zufällig in Aachen auf einer Veranstaltung kennengelernt. Er hat gesagt, alle seine Bewerber haben ihn auf den Satz angesprochen, weil sie gesagt haben, endlich sucht jemand einen, der die Dinge zu Ende bringt und ich muss nicht immer von meinen usseligen Kollegen die Sachen fertig machen. Ich will bei dir arbeiten. Da habe ich gesagt, wie kann ein Satz auf einmal so eine Stellenanzeige, viele sagen den Rest, ja, stand hier oben drüber, du suchst einen Medical Writer, weiß ich schon, was ich da machen soll, aber das hat mich eigentlich gecatcht.
Ja, und
witzig, ne?
Ja, man fällt halt durch die Dinge auf, die eigentlich so völlig normal und im Alltag ganz normal sind. Also so würden du und ich abends beim Getränk genauso über unseren Job reden. Mhm. Wenn du hier erfolgreich sein willst, dann musst du Zynismus abkönnen und ein guter Witz hilft bei der Arbeit, die zu ertragen. Und am Ende brauchen wir halt Leute, die ihren Job erledigen. Mhm. So, das ist ja jetzt auch kein Geheimnis. Mhm. Das weiß jeder und jeder redet darüber. Aber wir vermeiden, weil wir immer noch Hochglanz verkaufen. Und eine Stellenanzeige ist Hochglanz, unangreifbar, keimfrei. Und ich glaube nicht, dass diese keimfreie Attitüde im Recruiting und Employer Branding uns irgendwie weiterbringt, sondern es hilft einfach nur, Risiko zu vermeiden. Was auch der Grund ist, warum man in der Regel keine Gründe mehr für eine Absage bekommt, weil alle Angst haben vom allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Mhm. Aber was ist es denn für eine Chance, wenn ich im Unternehmen eine Kultur etabliere, zum Beispiel über Fehler zu reden und daraus zu lernen, aber auch echtes Feedback zu geben? Und das trifft Bewerber doch ganz genauso. Ein Bewerber möchte wissen, warum bin ich denn abgelehnt? Liegt es an meinem Alter oder liegt es an den Fähigkeiten oder weil mein Lebenslauf zu jumpy ist? Oder weil ich als Quereinsteiger bei euch nicht zähle. Also was sind denn die Gründe? Nur reinzuschreiben, ein anderer Kandidat war besser qualifiziert, das bringt dich nicht weiter. Und schärft auch nicht deine Arbeitgeberattraktivität.
Mhm. Das ist ein ganz witziger Seitenarm, der mir gerade so einfällt, weil wir darüber reden. Ich habe unheimlich das Gefühl, dass in den letzten, sag mal, 10, 15 Jahren der Mut zur unorthodoxen Personaleinscheidung unheimlich geschwunden ist. Also ich weiß noch, dass Leute auf einmal Marketingleiter geworden sind, die halt gesagt haben, boah, ich habe lange in dem Bereich gearbeitet, ich habe Lust. Ich hatte zwar noch nie diese Position, aber da waren für mich Arbeitgeber mutiger, das mal auszuprobieren, zu sagen, ja, du passt zu uns, lass uns das mal machen. Heute habe ich so eigentlich das Gefühl, dass das nur noch ist, ja, ich hätte gerne den Stelleninhaber vom Wettbewerber, sodass ich so wenig wie möglich falsch mache in der Entscheidung. Ist das so? Oder?
Ja, ist das so. Also ich habe das Gefühl, dass Quereinsteiger ist ja ein Thema, was seit vielen, vielen Jahren in der Branche diskutiert wird. Also wir sehen, dass Quereinsteiger eine Lösung für den Fachkräftemangel sein können, weil jemand, der super erfolgreich eine sehr analysekompetenzorientierte Aufgabe erfüllt, den kann ich in eine Aufgabe stecken, die halt außerhalb von seinem eigentlichen Bereich ist, weil dort Analysekompetenz vorherrschend ist. Weil ich aber nicht durch diese Perspektive drauf schaue, verpasse ich diese Chance. Und Quereinsteiger haben einfach keine Lobby. So, und seit vielen Jahren versuchen wir, diesen Schlüssel im Unternehmen zu realisieren. Ich glaube aber, dass HR mit diesen unorthodoxen Dingen einfach keine Lobby hat. Wir sitzen ja auch in der Regel nicht am Tisch, wenn über Personal geredet wird, sondern irgendjemand, an den wir berichten, also der HR-Direktor berichtet an den CFO oder an den CEO, im besten Fall sogar. Und dann kommt halt der CFO um die Ecke und sagt, ja, eigentlich muss ich hier noch meinen IFRS-Abschluss hinkriegen vom Quartal. Aber hier müssen wir auch noch irgendwas mit Kompetenzen machen. Machen wir. So, wir haben gar nicht die Möglichkeit, das auszuspielen, was wir an Ideen, an Gedanken, auch an Sorgen und Bedenken tragen und welche Lösungsoptionen wir entwickeln. Weil HR hat eine verdammt große Aufgabe. Also wir sind nicht nur diejenigen da, die Fluktuation ausgleichen, sondern wir sind diejenigen, die auch Vorbildfunktionen haben und die versuchen, eine Unternehmens-, Arbeits- und Führungskultur zu prägen, die hilft, Menschen anzuziehen, die hilft, Menschen im Unternehmen zu halten, weil sie daran glauben, dass die Dinge hier richtig laufen. Und wir haben auch die Möglichkeit, Kandidaten wieder zurückzuholen, die das Unternehmen mal verlassen haben, weil sie sagen, das war gut dort. Hat mir gut gefallen. Kann ich mir wieder vorstellen, aber ich muss jetzt den Schritt rausmachen, warum auch immer.
Das kann ja tatsächlich auf einmal Geld sein, Liebe sein, also warum auch man immer sich auch mal verändert, das muss ja nicht immer mit dem Unternehmen zu tun gehabt haben.
Ja, ich glaube, dass Fluktuation, also der Einzelne, der entscheidet zu kündigen, ist erstmal extrinsisch motiviert und jemand, der sich entscheidet, wieder zurückzukommen, ist intrinsisch motiviert. weil Geld ist ein Hygienefaktor, ein wichtiger Hygienefaktor, aber ist nicht mehr das Kriterium für einen Arbeitgeberwechsel. Leute, die irgendwo 250.000 Euro verdient haben, sagen, das ist ein totaler Kackjob. Alle Leute hassen sich hier, alle spielen hier mit den Ellbogen, das macht einfach keinen Spaß. Ich gehe zurück, mit den 160.000 Euro komme ich klar und da habe ich auf jeden Fall viel mehr Spaß. So, die Summen sind jetzt willkürlich gegriffen, trifft aber bei Jobs zu für 50 und 60 und 65.000 Euro. Die Leute haben Lust darauf, in einem Netzwerk eingebunden zu sein und einen Wertbeitrag geleistet zu haben. Wenn diese beiden Dinge gegeben sind, reduzieren wir Fluktuationen.
Super. Jetzt haben wir eine tolle Stellenanzeige. Jetzt trudeln natürlich massenhaft Bewerbungen ein. Was ist dann der nächste Stolperstein im Unternehmen?
Ja, wir haben ja eine negativ assoziierte Personalauswahl, weil wir Bewerbungen bekommen in einer Quantität, die nicht der Qualität entspricht. So, und deswegen sind die meisten Unternehmen darauf eingestellt, in der Vorselektion, dem Pre-Selection-Prozess, sehr harte Kriterien anzuwenden. Und auf einmal schauen wir wieder auf Noten. Obwohl wir wissen, dass Noten keinerlei Prädiktion für berufliche Leistung innewohnen haben. Aber trotzdem schauen wir auf Biografie, auf Dauer der Beschäftigungsverhältnisse, auf die Noten. Also je jünger jemand ist oder je näher er an seinen akademischen oder Ausbildungsnoten ist, desto mehr schauen wir darauf. Warum? Wir haben gar keine Auswirkung. Aber trotzdem schauen wir wieder auf diese harten Kriterien. Und dadurch fallen wieder viele gute Menschen aus dem Raster raus, bekommen gar nicht die Chance, sich vorzustellen. Warum? Weil wir mit der Quantität nicht klarkommen. Und die Quantität resultiert aus der Unzulänglichkeit der Stellenanzeige, die aus der Unzulänglichkeit der Stellenbeschreibung und wieder weiter zurück. Also es ist ein ganz langer Rattenschwanz an Unzulänglichkeiten. Wenn wir die alle besser machen, habe ich auch das Problem nicht mehr, dass ich mit sehr harten Kriterien aus den 100 Bewerbungen mir halt 10 raussuche, die ich im Fachbereich weiterleite. Weil diejenigen, die die Vorselektion machen, ich weiß nicht, ob das die bestausgebildetsten Leute sind, mit der eignungsdiagnostischen Kompetenz zu erkennen, welcher Kandidat richtig und welcher falsch ist.
Ja, plus, dass du ja dann oft noch ein ATS-System davor geschaltet hast, wo dann Alter, wo irgendwas eingeloggt ist, wo auf einmal gute Leute, die eigentlich Bombe passen würden, aber wegen einem Kriterium dann halt auf einmal rausfallen. Und dann, also für mich ist das, was du bis jetzt beschrieben hast, immer so, wir reden eigentlich über einen hochemotionalen Prozess. Man muss zusammenarbeiten, man muss zusammen auch Dinge bewirken können, aber auch arbeiten können. Und wir machen es aber immer nur an den harten Dingen fest. Und das ist genau die Diskrepanz, die sich die ganze Zeit jetzt durchzieht sozusagen.
Ja, ein Beispiel haben wir gerade die letzten Tage diskutiert. Wenn du Fahrer rekrutierst, dann ist eine der Fragen, die zuerst abgeprüft werden, hast du einen Führerschein der richtigen Klasse? So, wenn ich Talent Acquisition ernst nehme, dann muss ich doch eigentlich ganz andere Elemente abprüfen. Nämlich, wie viele Punkte hat die Person in Flensburg? Welche Schadenfreiheitsklasse bei der Versicherung hat diese Person? Wie ist die Zufriedenheit der Kunden, die gefahren werden oder beliefert werden? So, ich habe viel bessere Kriterien, um Qualität abzuprüfen, aber wir gucken halt immer noch auf so einer Metaebene, auf einer wahnsinnig hohen Flughöhe, auf Kriterien, die eigentlich gar nichts mit beruflich prognosefähiger Leistung zu tun haben.
Absolut. Dann haben wir ja noch den Auswahlprozess. Und dann geht es ja irgendwann, wenn wir jetzt das Screening gemacht haben, aus den hunderten Bewerbungen die 10 rausgesucht haben, dann muss ja mal Butter bei die Fisch, dann muss es ja jetzt losgehen.
Ja, also die Recruiter, es gibt ja ganz wenige Unternehmen, die wirklich im tayloristischen Ansatz Recruiter haben, die eine sehr hohe Fachlichkeit mitbringen. Sehr oft sind es HR-Generalisten, die eben eine breite Spielwiese an Aufgaben in den Unternehmen haben. Also die Mehrheit der Deutschen arbeitet nicht in Konzernen, wo ich solche Bedingungen vorfinde, sondern im Mittelstand. Und dort habe ich HR-Generalisten, die eben in vielen HR-Funktionen unterwegs sind. So, und die sitzen dann im Interview dabei. Und die wissen, wie Eignungsdiagnostik funktioniert, in der Regel. Also wissen zum Beispiel, dass ein unstrukturiertes Interview keinerlei Prognosefähigkeit für berufliche Leistung hat. Aber auf der anderen Seite sitzt der Hiring Manager aus dem Fachbereich, der sagt, Potenzial erkenne ich in 2 Minuten und ich weiß, wer gut ist, weil ich eine Beobachtungsgabe habe. So, und dann sind wir bei Unconscious Bias. Also ich habe so viele Dinge gehört von Menschen, die sagen, mein Personalleiter muss Jurist sein, weil Juristen so kreativ sind. Keine Ahnung, wie man zu der Aussage kommt. Oder nächstes Zitat. Diejenigen, die bei mir im Vertrieb arbeiten, müssen vorher in der Hotellerie oder Gastro gearbeitet haben, weil die Serviceorientierung herausstechend ist. Kann sein, dass man persönlich dieses empirische Erlebnis hatte, aber das ist halt ein Einzelereignis. Aber es wird halt projiziert auf, welche Struktur der Personalauswahl wollen wir denn betreiben. Und von diesen Beispielen gibt es halt unzählige mehr. Also der beste Recruiter muss ein Psychologe sein. Warum? Ah ja, der weiß, wie man Menschen beurteilt. Weiß ich nicht, ob wir mit solchen Stereotypen wirklich gut unterwegs sind. Weil am Ende das nicht trägt. Mhm. Sondern ich muss anfangen, logisch fürs Unternehmen Entscheidungen zu treffen. Und das geht zum Beispiel bei der Personalauswahl, indem ich eine Teilstruktur einbaue. Und diese Teilstruktur kann sein, dass ich versuche, Kriterien zu beobachten in dem Gespräch. Das kann anhand von einem Kompetenzmodell sein, also welche Handlungsorientierung, soziale Adaptionsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Lösungsorientierung, Problemorientierung. Also ich kann viele Dinge beobachten und am besten vergleichbar machen, wenn ich einen vergleichbaren Case einbaue. Also ich kann so eine Art Mini-Case einbauen. Man kann sagen, stellen Sie sich vor, Sie sind jetzt Mitarbeiter in der Buchhaltung und jemand ruft bei Ihnen an, will das und das von Ihnen. Wie gehen Sie damit vor? Also wirklich gleiches Szenario, um dann die Vergleichbarkeit der verschiedenen Kriterien zwischen den Kandidaten zu bewerten. Und bewerten sollten immer beide, also der Recruiter und der Hiring Manager aus dem Fachbereich. Mhm. Und am Ende sich auch beraten, weil der Recruiter wird immer auf Elemente schauen, die jemand im Fachbereich nicht sieht. Weil das Geschäft eines Personalers ist der Mensch. Und das Geschäft eines Hiring Managers im Fachbereich ist halt das Business. So, das mag sich nicht beißen, aber am Ende ergänzen sich diese beiden Perspektiven zu einem besseren Bild.
Okay, wenn wir das mal zusammenfassen dürfen, zieht sich das eigentlich immer durch wie einen roten Faden? Ich sag mal, geh respektvoll mit deinem Hiring um. Mit deinen Mitarbeitern um. Mache dir Gedanken, und zwar ernsthafte Gedanken, über den, wen du einstellen musst, der nicht nur fachlich zu dir passt, sondern menschlich.
Genau.
Und dann habe den Prozess im Griff und mache ihn vor allem dahingehend transparent, dass man nicht genau das, was du gerade gesagt hast, da kommt jemand rein, der ist mir nach ein paar Sekunden sympathisch und dann läuft das Gespräch ganz anders als jemand, der mir unsympathisch ist. Heißt aber nicht, dass der eine oder die andere die Position besser oder schlechter besetzen könnte.
So ist es. Und wir haben in den letzten 20 Jahren so viel Zeit investiert, um den Hiring Managern dieses Phänomen Unconscious Bias, also der kognitiven Verzerrung von beobachtbaren Elementen, auszutreiben. Alleine, dass ich weiß, dass ich halt nie neutral auf Elemente schaue, sondern immer durch meine eigenen Erfahrungen vorbelastet bin. Und ich natürlich meine eigenen Routinen habe und die eigenen Vorstellungen, was richtig und was falsch ist. Und das mag auch richtig sein in meinem Kontext, meiner beruflichen Tätigkeit, aber es ist falsch, wenn ich zu dem Punkt komme, über Eignung von Bewerbern zu entscheiden oder über die Leistung meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wenn ich das unstrukturiert mache, dann werde ich immer den Sympathiefaktor dabei haben. Ich werde einen Halo-Effekt, einen Spillover-Effekt mit dabei haben. Ich werde einen Carryover-Effekt mit dabei haben. Also ich werde immer von meinen Biases eingeholt. Mhm. Und wenn ich das nicht weiß, dann kann ich es nicht ändern.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne.
Ich sag einfach mal alles weitere in den Shownotes. Dein LinkedIn-Profil werden wir da reinmachen. Ich weiß nicht, hast du bei HRM ein Profil schon?
Ich glaube nicht, aber ich habe einen eigenen Blog. Wer Lust hat, kann gerne draufschauen. Ja. Reif.org. Und der Queb.org ist eine Anlaufstelle für viel interessante Fakten rund um Employer Branding, Recruiting und Personal Marketing.
Ach, hervorragend. Dann möchte ich mal den lieben Alexander nochmal zitieren. Schön, dass ihr da wart. Glück auf. Und alle Informationen auf hrm.de. Und denkt immer daran, der Mensch ist der wichtigste Faktor in deinem Unternehmen.
Unterschreibe ich. Danke, Jörg.